Vor, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so, da habe ich an ein Wort gedacht, was mir unheimlich wichtig geworden ist. Das war irgendwie vor der Teenie-Oase da drüben. Und das war das Wort anfeuern. Und anfeuern, das kann man ja auf verschiedene, oder das, wie so ein Teekesselchen, das kann man auf verschiedene Bereiche beziehen. Anfeuern kann man jemanden, der irgendwas gerade macht, im Sport zum Beispiel, oder auch bei anderen Tätigkeiten, wo sich das anbietet, kann man sagen, komm jetzt, Mann, du packst das, jetzt. Und das hat seine Wirkung. Anfeuern ist ja nicht nur, da passiert was. Ja, das kann sein, dass noch das letzte bisschen Leistung vielleicht aus dem noch rausgequetscht wird durch diese Anfeuerung. Also ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und wenn ich was spiele, dann will ich das auch gewinnen. Also nicht verbissen so, ja, aber ich will gewinnen einfach. Und manchmal kommt es tatsächlich dazu, im Sport oder auch vielleicht bei anderen Sachen, dass ich mich auch selber anfeuere. Sag, komm jetzt, Mann! Und auch da merke ich, da wird noch ein bisschen was freigesetzt. Ja? Da kann man noch ein bisschen eine Schippe drauflegen. Und das finde ich spannend. Anfeuern ist aber auch, ich weiß nicht, wer von euch einen Ofen hat oder einen Kamin, ist auch anfeuern. Ja? Anfeuern heißt Luftzufuhr, heißt Holz nachlegen, Papier rein, also anfeuern, ja, richtig, richtig Gas geben, ne, dass das Feuer schön, schön brennt, schön lodert, die Hitze da ist. Und mir ist das Wort deswegen so wichtig geworden, weil ich glaube, dass Gott uns immer wieder neu anfeuert. Ich glaube, er macht das und ich erlebe das auch so. Ich habe früher als Jugendlicher, habe ich mir manchmal solche Boxerfilme angeguckt und dann waren immer solche Trainingssequenzen von dem Boxer, wenn er dann da am Trainieren war und so. Und das hat mich irgendwie immer unheimlich heiß gemacht, irgendwie auf Sport oder keine Ahnung. Aber ich habe das so als Motivation eingesetzt. Und ich glaube, Gott macht das mit uns. Ich glaube, er feuert uns immer wieder an, um uns so zur Höchstleistung zu bringen. So auf seinem Weg. Um uns immer wieder neu zu sagen, komm, Junge, es geht weiter. Hey, es ist ein Marathon, weiter geht's. Und das macht was mit uns. Das gibt uns immer wieder diesen Schub, das gibt uns immer wieder diese Kraft. Und natürlich ist dieses Anfeuern auch, dass wir immer wieder sein Wort brauchen. Das immer wieder Holz nachgelegt wird. Wir müssen selber auch immer wieder dafür sorgen, dass das Feuer am Brennen bleibt. Ja, wir müssen am Wort Gottes dranbleiben. Wir müssen diese Zeiten mit Gott haben, diese Intimität mit Gott haben und so immer wieder dieses Feuer am Lodern halten. Also Gott macht uns immer wieder so richtig heiß. Und ich habe uns einen Clip mitgebracht, der besonders prädestiniert ist dafür, uns heiß zu machen. Ich liebe diesen Clip, ich liebe diesen Mann, diesen Todd White. Ist im Moment mein Favorite Preacher. Und ja, lasst euch mal drauf ein, guckt euch das an, lasst euch mal so richtig heiß machen. Ist unheimlich gut geschnitten auch. Ihr müsst schnell lesen, ich denke, ihr könnt alle lesen. Ihr müsst unheimlich schnell lesen, weil er legt echt los wie die Feuerwehr. Und von daher bitte, Jason. Ja, ist der Hammer, oder? Ja, ich meine, das macht was mit uns. Das macht was mit uns und das, ich glaube, wir brauchen das immer wieder. Also die Jugendlichen kennen das schon, wir haben es schon geguckt. Ich habe es schon öfter geguckt. Ja, wir brauchen das. Ja, ich weiß nicht, wie nah ihr jetzt an der Entzündungstemperatur dran seid. Wenn es noch nicht ganz erreicht ist, versuche ich noch nachzulegen. Ja, wir machen weiter. Es ist schon angekündigt worden mit der Riesenserie, mit der Riesenbesiegen-Serie. Und heute das Thema ist Ignore Critics and Face Fear. Also ignoriere Kritik und stelle dich Angst oder der Angst. Wir fangen an mit der Kritik. Was ist überhaupt Kritik? Vielleicht ist das ganz gut, dass wir uns darauf verständigen. Kritik ist eine geäußerte, bewertende Rückmeldung über das Verhalten einer Person und oder einer Personengruppe oder über das Sein einer Person oder einer Personengruppe. Wenn ich zum Beispiel sage, die Bayern haben am Wochenende scheiße gespielt oder Moment. Oder vielleicht sogar ganz fantastisch gespielt, dann ist das noch keine Kritik im eigentlichen Sinne, sondern ist das erstmal nur eine Meinungsäußerung. Wenn ich jetzt mit Thomas Müller befreundet wäre und ich würde ihm jetzt eine WhatsApp schicken und schreiben, Junge, den hättest du echt gestern reinmachen müssen, das war nix, dann, nebenbei mir, er hätte ihn wirklich reinmachen müssen, dann ist das eine Kritik, weil dann ist das eine Rückmeldung, die ich jemandem gebe. Man kann natürlich unterscheiden zwischen positiver und negativer Kritik, also zwischen Kritik, die eine positive Bewertung oder eine negative Bewertung enthält, was noch nichts über die über den Wert der Kritik aussagt. Ja, das kann beides positiv sein. Kann auch beides negativ sein. Und ich glaube, es ist gut, dass, wenn wir uns grundsätzlich die Frage stellen, wie will ich denn in meinem Leben mit Kritik umgehen, weil ich glaube, so ganz ohne werden wir es nicht schaffen, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise Kritik aussetzen oder auch Kritik bekommen. Und ich habe diese Frage für mich so beantwortet, dass ich grundsätzlich offen bin für Kritik und dass Kritik bei mir grundsätzlich willkommen ist. Und das ist durchaus ein Prozess gewesen in meinem Leben, aber mittlerweile kann ich sagen, ich sehne mich förmlich danach. Ich sehne mich förmlich danach, eben, dass mich jemand kritisiert, dass jemand sich die Mühe macht, mir eine Rückmeldung zu geben, mir irgendwie da auf mich zuzukommen. Aber wir sind oft so vorsichtig miteinander, wir packen uns oft so in Watte in der Kirche und unter uns. Und das ist vielleicht manchmal schwierig. Heißt in Sprüche 27, 17 heißt es, ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. Und ich denke, wir dürfen uns aneinander reiben, damit wir schärfer werden. Und wir müssen scharf sein. Wir müssen in dieser Welt scharf sein. Wir können einfach in dieser Welt nicht peinlich sein. Und er hat es am Anfang hier bei dem Clipper gesagt, wir müssen aufhören, unattraktiv zu sein. Das können wir uns gar nicht leisten. Wir müssen scharf sein. Und also ich bin ja jemand, ich habe ja sehr viel mit Holz, mit Wald und mit Schnitzen zu tun. Ich gebe auch Schnitzkurse und so. Und das ist also eine meiner Kompetenzen, ja, zu schnitzen. Und wenn ich ein stumpfes Messer habe, was mache ich damit? Klar, ich schärfe es, logisch, weil mit einem stumpfen Messer kann ich so gut wie gar nichts anfangen. Wenn ich ein stumpfes Messer habe und ich hätte keine Möglichkeit, das zu schärfen, würde ich es wegschmeißen. Ich kann damit nichts anfangen. Lustigerweise, sowas Ähnliches steht auch in der Bibel. Jesus sagt, wir sind das Salz der Erde. Und wenn das Salz nicht mehr salzt, wozu ist es Nütze? Ist es nur noch dazu Nütze, dass es zertreten wird und weggeschmissen wird? Also es ist schon ein hartes Wort, aber es ist so, wir müssen scharf sein. Und das ist so hier die Arena, wo wir uns Rückmeldung geben können, wo wir einfach auch mal sagen können, Junge, hör mal auf mit dem frommen Gelaber oder was auch immer, wo wir einfach auch mal tough sind miteinander, wo wir uns mal aneinander reiben, wo, ja, dieses Wetzen, ein Messer wetzt das andere. Ja, da draußen wirst du dann ausgelacht, ja, das ist irgendwie auch nicht besser. Also wo wir gefordert sind, auch mal mutig zu sein und jemandem mal zu sagen, hey, das war nix oder natürlich auch, das war gut, klar. Wenn wir eine ernst gemeinte, positive Rückmeldung bekommen, ein Lob, das ist wunderbar. Das ist natürlich mindestens genauso wichtig, wahrscheinlich noch wichtiger. Das beflügelt uns, das spornt uns an. Auch das bringt uns zu höherer, keine Ahnung, macht uns, ja, das bringt uns weiter. Gibt uns ein gutes Gefühl. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, weil das ist zumeist, nicht immer, aber zumeist nicht unser Problem, mit Lob umzugehen. Aber wie sieht das aus, wenn wir eine kritische Rückmeldung bekommen, die eine negative Bewertung beinhaltet? Wie gehen wir damit um? Der Klassiker ist, wir schießen zurück. Wir schießen zurück und weisen das von uns. Und genau das will ich nicht mehr tun. Ich weiß nicht, ob mir das durchgängig gelingt, aber ich will versuchen, mir Kritik anzuhören. Und darüber nachzudenken. Und ich will mich auch von dieser verklärten Vorstellung freimachen, dass Kritik immer in so, ja, wie soll ich sagen, in so einer rosa Wolke daherkommen muss. Sie muss natürlich immer formgerecht sein und in Liebe und so weichgespült daherkommen muss, damit ich sie dann auch annehme. Auch davon will ich mich freimachen. Erstmal, Kritik ist willkommen. Ich will sie auch mir erstmal anhören und dann darüber nachdenken. Weiß nicht, ob ich das schaffe, dann aber versuchen will ich es. Eine Frage zum Nachdenken an dieser Stelle. Wen habe ich in meinem Leben, der mich kritisiert, der mich hinterfragt, der mir die Dinge sagen darf, vielleicht auch ausdrücklich sagen darf, weil ich diese Person dazu eingeladen habe? Gibt es da jemanden oder habe ich möglicherweise schon alle vergrault, die diesen Versuch unternommen haben? Also ich habe schon Leute vergrault, das weiß ich. Das tut mir völlig leid, die werden sich wahrscheinlich, ja, genau. Ich hoffe, sie trauen sich nochmal. Also gehen wir einen Schritt weiter. Was mache ich denn dann mit Kritik, wenn sie einmal bei mir angekommen ist? Wenn sie eine positive, ernst gemeinte, ist immer wichtig dazu zu sagen, Bewertung enthält, einfach freuen. Ja, das ist wunderbar. Wenn diese Kritik eine negative Beurteilung enthält, und damit sind wir jetzt nahe bei dem Kapitel des Buches, der Serie, dann müssen wir da schon etwas genauer hinschauen. Denn es ist entscheidend wichtig, dass wir unterscheiden zwischen konstruktiver, also aufbauender Kritik und destruktiver Kritik, also zerstörerischer Kritik. Wie können wir das unterscheiden? Wir können das unterscheiden in dem, wie sich diese Kritik auswirkt, und zwar unabhängig von unseren Gefühlen. Ich denke, erstmal ist es so, dass es sich für niemanden wirklich prickelnd anfühlt, eine negative Bewertung zu bekommen. Aber gegebenenfalls bringt mich diese Kritik weiter, spornt sie mich an, besser zu werden und hilft mir auf dem Weg, dahin zu kommen, in meiner Berufung zu leben oder beim Leben in meiner Berufung einfach mehr, die Bibel sagt, Frucht zu bringen, Erfolg zu haben. Ja? Genau, und wichtig auch, bei konstruktiver Kritik stellt sie meinen Wert als Person in Frage. Also konstruktive Kritik stellt meinen Wert als Person nicht in Frage. Ich habe ein Beispiel aus der Bibel. Und zwar, als Mose die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat und die dann in den Wüsten unterwegs waren, da war es so, dass Mose der einzige Richter im Lager war. Und es kam zu dieser grotesken Situation, dass Mose von morgens bis abends da stand oder saß und das Volk richtete. Also wenn jemand einen Streitfall hatte, ging er zu Mose, um damit Gott zu befragen. Und Mose hat halt dann gesagt, wie diese entsprechende Angelegenheit zu regeln ist. Dann kommt Moses Schwiegervater zu ihm und sagt dann Folgendes. Es ist nicht gut, wie du das tust. Du machst dich zu müde, dazu auch das Volk, das mit dir ist. Das Geschäft ist dir zu schwer. Du kannst es allein nicht ausrichten. 2. Mose 18. Im Folgenden rät Jethro, also der Schwiegervater Mose, dann, dass er Statthalter einsetzen soll, die an Mose statt das Volk richten und nur noch die größeren Sachen dann vor Mose gebracht werden. Wie, das ist nicht gut, wie ich das tue. Mach's doch selber. Vielleicht kannst du es besser. Weißt du eigentlich, wer ich bin? Schließlich kommen die Leute zu mir, um Gott zu befragen. Nein, so nicht. Es ist nicht gut, wie du das tust, Mose. Wie hilfreich, wie wertvoll, wie bewegend an dieser Stelle. Wann hat das letzte Mal jemand zu dir gesagt? Es ist nicht gut, wie du das tust. Den Schülern glaube ich gerne, dass das hin und wieder mal vorkommt. Manchmal steht das auch mal unter einer Arbeit. Da steht dann drunter, es ist nicht gut, wie du das tust. Oder auch ausreichend, mangelhaft oder so. Aber ernsthaft, wen haben wir, der das zu uns sagen darf, und kommt es auch vor in unserem Leben? Oder sind wir so gut, dass wir einfach keine Angriffsfläche bieten? Das kann natürlich auch sein. Wann hast du das letzte Mal zu jemandem gesagt, es ist nicht gut, wie du das tust? Reflektieren wir das Verhalten unserer Mitmenschen? Ich denke schon, dass wir das eine oder andere wahrnehmen, aber kommt es dazu, dass wir diesen Schritt gehen, auf jemand anders zu sagen, es ist nicht gut, wie du das tust, das kannst du besser machen? Können wir das als einen Dienst sehen an unserem Nächsten? Bringen wir den Mut auf? Es ist ein Risiko, definitiv. Ja, weil eventuell reagiert der andere nicht so, wie wir das vielleicht uns wünschen würden. Diese Art von Kritik müssen wir umarmen, und ich will euch auch zeigen, warum. Nachdem Jethro, also der Schwiegervater von Mose diesen Rat gegeben hat, spricht er dann Folgendes zu ihm. Wirst du das tun, also meinen Rat umsetzen, so kannst du ausrichten, was dir Gott gebietet, und dies ganze Volk kann mit Frieden an seinen Ort kommen. Diese Art von Kritik bringt uns weiter, macht uns besser und befähigt uns, in die Berufung zu kommen, die Gott für uns hat, beziehungsweise in der Berufung zu leben und weiterzukommen, die Gott für uns hat. Denn es war ja Mose Berufung, die Israeliten in das verheißene Land Kanaan zu führen, in das Land, wo Milch und Honig fließt. Und genau diese Kritik hat ihn befähigt, da auch gut anzukommen. Ja, wenn man es sich anders ausmalt, wenn es nicht umgesetzt hätte, vielleicht wäre er irgendwann, hätte er einen Burnout gehabt oder so. Anders sieht es aus bei destruktiver Kritik. Gucken wir uns hier auch noch an. Einfach, dass man ein bisschen mehr Pack anbekommt, wie man das unterscheiden kann. Und damit kommen wir noch näher zum Titel der Predigt. Destruktive, also zerstörerische Kritik zieht uns runter macht uns fertig und greift unseren Wert als Person an. Sie hat das Ziel, uns klein zu machen und uns eben genau davon abzuhalten, in unsere Berufung zu kommen und genau das zu tun, was Gott will, dass wir es tun und was er für uns bereithält. Wieder ein Beispiel aus der Bibel. Und zwar, als David sich anschickt, dem Riesen Goliath entgegenzutreten. Günther, das war übrigens sehr, sehr passend zur Predigt, was du heute gesagt hast. Habe ich schon gedacht, wow. Dann sagt Saul Folgendes zu ihm. O-Ton, 1. Samuel. Du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Enthält auch wieder eine negative Bewertung. Du kannst das nicht, du bist zu jung. Aber in diesem Fall hat diese Kritik das Ziel, David von seiner Berufung abzuhalten. Abzuhalten von dem, was Gott will, dass er tut, und auf diese Bahn zu bringen, die Gott für David vorbereitet hat. Und ich denke, das ist bei diesem ganzen Thema wichtig. Dieses Riesenbesiegen, das ist ja keine Sportart. Und ich denke auch nicht, dass die olympisch wird. Das ist ja auch kein, wo wir dann untereinander sagen, hey, wie viele Riesen hast du schon besiegt? Ja, 3. Ist ja nicht wie bei Herr der Ringe oder so. Sondern wir müssen uns klar machen, hinter dem Riesenbesiegen, da besteht ganz viel. Weil dieser Riese steht uns im Weg. Der steht uns im Weg, was unsere Berufung angeht. Jeder Riese in unserem Leben besetzt etwas, was Gott uns geben will. Und er besetzt nicht nur irgendwie nur eine Kleinigkeit, irgendwie, keine Ahnung, schöneres Auto oder so, sondern er besetzt etwas ganz, ganz Wesentliches in unserem Leben, was so schön ist, dass wir es uns wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen können. Und deswegen hätte David in diesem Moment auf diese Kritik gehört, dann wäre sein Weg wahrscheinlich nicht so verlaufen, weil durch diesen Sieg hat er einen guten Einstand gehabt, so in seinen Dienst und einen guten Ruf bekommen und so weiter. Das war ja wie so der Mega-Startschuss zu seiner Karriere beziehungsweise zu dem Plan, den Gott für sein Leben vorbereitet hat. Was meint ihr, was der Teufel für eine Art von Kritiker ist? Eher konstruktiv oder eher destruktiv? Ihr müsst nicht auf diese Frage antworten. Ich hasse das auch im Fernsehen, wenn immer diese Quizfragen kommen, hier von wegen, welcher Verein wurde schon 25 Mal Deutscher Meister? Bayern München oder FC Entenhausen? Ich aus Prinzip, selbst wenn da 100.000 Euro zu gewinnen gäbe, würde ich da schon nicht mitmachen. Nee, ist klar. Der Teufel ist destruktiv aus seinem Selbst heraus, per Identität. Er ist der zerstörerische Chefkritiker Nummer 1. Er kritisiert uns stets und ständig. Wann immer irgendwo irgendwie was eine Angriffsfläche gibt, ist er am Start oder versucht er am Start zu sein. Er sät Zweifel, er gibt zerstörerische Rückmeldungen zu unserem Sein, zu unserem Verhalten. Du kriegst das nie auf die Reihe. Du willst Christ sein, du hast es schon wieder verpasst. Das war jetzt aber echt mal die letzte Chance und so weiter. Was wir wissen dürfen und was uns beruhigen darf, nichts, was wir tun, überrascht Gott. Wir können Gott nicht enttäuschen. Du kannst dich anstrengen, wie du willst, du wirst nie Gott enttäuschen können. Er ist nie überrascht von dem, was wir tun, er ist nicht überrascht von unserem Versagen, von unseren Sünden, er ist eigentlich von gar nichts überrascht. Und als er uns gefunden hat, als er uns ausgewählt hat, dann hat er sozusagen ein All-Inclusive-Paket gebucht. All unser Versagen, all unsere Schwächen, all das, was uns so schwierig macht, ist eingewoben in seinen Plan. Das ist schon mit drin. Ja, da brauchen wir nicht immer wieder neu verzweifeln an uns. Das ist in diesem Siegesplan bereits eingearbeitet. Gott hat mir mal gesagt, auch in einer Situation, wo ich wieder so es unheimlich schwer fand, mich auszuhalten, hat er gesagt, oder dieser Satz, der hat mir unheimlich geholfen, Gott liebt uns nicht, weil wir so liebenswürdig sind, sondern damit wir liebenswürdig werden. Damit wir genau da rausgehen können und diese Schärfe haben, seine Werke zu tun. Also zusammenfassend, was dieses Ignore Critics angeht, also ignoriere Kritik, also Kritik anhören und darüber nachdenken. Bringt sie mich weiter, spornt sie mich an, bringt sie mich eben auch weiter auf diesem Weg, den Gott mich führt. Umarmen. Zieht sie mich runter, macht sie mich klein und bremst sie mich aus. Das ist schon etwas, was man dann auch merkt. Bremst sie mich aus. Ignorieren, ganz wichtig, ignorieren. Wir müssen die Stimme des Teufels, ob sie jetzt quasi direkt kommt oder durch Menschen kommt, wir müssen die ignorieren. Das ist der beste Weg, damit umzugehen. Es ist wie bei Kindern, wenn die andere Kinder ärgern, die hören dann auf, Spaß daran zu haben, wenn die Kinder sich nicht mehr drum kümmern, wenn sie sagen, ja, egal. Ne? Also ignorieren ist da der Schlüssel. Okay, kommen wir zum zweiten Teil der Predigt, wir sind noch nicht fertig. Ignore Critics and Face Fear, das heißt, wir kommen jetzt zu diesem Angstriesen. Und ich glaube schon, dass es einer der größten Riesen ist, die es im Leben von Menschen gibt, nämlich Angst. Und wenn wir über Angst sprechen, dann müssen wir unterscheiden zwischen der Angst, die zu unserem Menschsein dazugehört, die durchaus auch hilfreich sein kann, die ihre Funktion hat. So wie Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Oder so wie Paulus von Angst bedrängt wurde. Oder wie in dem Psalm immer wieder neu deutlich wird und es anklingt, dass Angst einfach zu unserem Menschsein dazugehört, eine menschliche Regung ist. Und eben, also wir müssen unterscheiden zwischen dieser Angst und der Angst, die uns unfrei macht. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Das Wort Angst stammt von dem griechischen Verb anschein und dem lateinischen angere. Und beides heißt übersetzt würgen, das Herz beklemmen, die Kehle zuschnüren. Joyce Meyer spricht, wenn sie so über Angst spricht, spricht sie auch schon mal von dem Meistergeist. Angst ist der Meistergeist. Das ist so ziemlich, ziemlich hoch und der Teufel arbeitet einfach unheimlich gerne mit Kritik, zerstörerischer Kritik und eben wahrscheinlich noch ein bisschen lieber als Angst, weil Angst macht einfach auch Monster klein. Und Angst, ein Wesen der Angst ist, dass sie lähmt. Sie macht bewegungsunfähig und das kommt dem Teufel durchaus zugute, wenn wir dann eben nicht weitergehen und nicht weiter unsere Bestimmung antreten. Also, einige allgemeine Ängste sind Angst vor Mangel, Tod, Einsamkeit, Menschen, Autorität, Engagement, Höhe, Keime, geschlossene Räume, Flugzeuge, Hunde, Katzen, Mäuse, nee, das steht hier nicht, Versagen, aber stimmt wahrscheinlich auch, Versagen, Spinnen gibt es auch noch, Spinnen, Ablehnung, ausgelacht werden und sogar die Angst, attraktiv zu sein. Und ihr merkt schon, wenn ich das lese, fallen mir noch ein paar andere Sachen ein. Die Liste ist mega lang. Die Liste der Ängste, die es gibt, also sagen wir mal die Ängste, wie sagt man, wenn man damit zum Arzt gehen muss? Ja, Phobien oder sowas, ne? Also die krankhaft sind, sag ich mal, oder die uns unfrei machen, die ist mega lang. Das ist der Hammer. Wie kann das passieren, dass Angst uns unfrei macht? Nun ja, es beginnt meistens mit einer Wahrnehmung, einer Vorstellung oder einer bestimmten Denkweise. Mir wurde zum Beispiel als Kind bei vielen passenden oder noch besser unpassenden Gelegenheiten erzählt, was in dieser bestimmten Situation alles Schlimmes passieren kann. Zum Beispiel beim Fischessen, dass es doch mal da jemanden gab, der an einer Fischgräte gestorben ist. Und diese Vorstellung hat bei mir als Kind natürlich Angst erzeugt. Und das ist auch nicht schlimm, das ist ganz normal. Ja? Wenn ich jetzt erzähle, da kann jemand an einer Fischgräte ersticken, vielleicht geht euch das jetzt auch so, dass da so ein Gefühl von Unbehagen ist, vielleicht sogar von Angst. Das ist nicht schlimm, das ist ganz normal, weil wir Menschen, wir haben natürlich unsere enorme Power mit dieser Vorstellungskraft, wir haben Fantasie und wir können uns die Dinge dann eben vorstellen. Und wenn wir Horrornachrichten hören, ja, und davon gibt es ja genug, dann können wir das eben dann auch entsprechend uns vorstellen und das kann eben dann auch Angst erzeugen. Überhaupt nicht schlimm, kein Problem. Das Problem beginnt erst dann, wenn ich anfange, diese Vorstellung bzw. diesen Gedanken, dass ich in großer Gefahr bin, wenn ich Fisch esse, quasi in Todesgefahr, anfange für wahr zu halten und wie es im Englischen heißt, zu entertainen. Das heißt, diesem Gedanken in mir ein Zuhause zu geben und mich dann auch anfange, entsprechend zu verhalten, indem ich zum Beispiel keinen Fisch mehr esse, oder ich 5 Minuten auf einem Stück Fisch herumkaue, bevor ich es runterschlucke. Dann kann es eben sein, dass dieser Gedanke in den spirituellen Bereich fortschreitet und sich eben als Angst, die mich unfrei macht, in meinem Leben dann festsetzen kann. Jesus sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger und die Wahrheit wird euch freimachen. Sprechen ja von diesen Riesenbesiegen in dieser Predigt und das ist die absolute Grundlage. Wenn wir nicht an Gottes Wort dranbleiben, wenn wir nicht mit dem Wort Gottes verheiratet sind, wenn wir nicht diese Liebesbeziehung haben mit seinem Wort, dann werden wir überhaupt keinen Riesen besiegen, gar keinen. Dann können wir es vielleicht mit Gartenzwergen aufnehmen, aber Riesen ist dann absolut nicht drin. Das ist die absolute Grundlage, wenn wir in diesem Bereich unterwegs sein wollen. Das ist dann so, wie wenn ein Staatsanwalt einen Prozess führen will gegen einen Mafiaboss und der das Rechtssystem nur so vom Hörensagen kennt. Das wird nichts. Und dabei ist die Wahrheit grundsätzlich mal keine Information, sondern eine Person, nämlich Jesus Christus. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das Wort Gottes ist in diesem Zusammenhang, es ist eins mit Jesus, mit der Person Jesus, so wie es heißt, das Wort ward Fleisch und wohnte mitten unter uns. Das Wort Gottes ist Jesus als Person, beziehungsweise damit gleichzusetzen. Und auf dieses Fischgrätenbeispiel bezogen, gibt es eine Wahrheit unter anderem, auch andere, aber eine Wahrheit steht zum Beispiel diesbezüglich im Psalm 91, wo es heißt, wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Es mag ja sein, dass mal jemand an einer Fischgräte gestorben ist, aber mir wird das ganz bestimmt nicht passieren, denn ich wohne unter dem Schirm des Höchsten und unter dem Schatten des Allmächtigen. Wir dürfen nicht zulassen, dass dämonische Mächte uns in unserer Freiheit einschränken. Vielmehr müssen wir sie möglichst sofort zerquetschen und in den Glauben an Gottes Wort eintreten. Glaubt ihr, dass David Angst hatte, dem Riesen Goliath entgegenzutreten? Glaube ich schon. Jesus hatte auch Angst im Garten Gethsemane. Wie gesagt, es ist eine menschliche Regung. Ich glaube, dass er Angst hatte. Aber ich glaube auch, dass sein Glaube, dass Gott mit ihm ist, größer war als seine Angst. Ich glaube, dass seine Erfahrung, dass er die Löwen und Bären durch Gottes Kraft besiegt hat, größer war als seine Angst. Ich glaube, dass sein Selbstbewusstsein größer war als seine Angst, dass er ein Bevollmächtigter und Diener Gottes ist. Ich habe in meinem Leben schon viel gegen Angst gekämpft und stehe in diesem guten Kampf des Glaubens. Und ich bin da durchaus durch eine harte Schule gegangen und ich werde all diese Kämpfe gewinnen, denn Gott hat mir nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und der Schlüssel dazu, Angstriesen in unserem Leben zu überwinden, ist, dass wir uns diesen Riesen stellen. Phase 4, das ist genau das Thema von heute. Dass wir ihnen gegenübertreten, so wie David Goliath gegenübergetreten ist. Und wir dann in einen siegreichen Kampf mit diesen Riesen eintreten. Ganz einfach. Hört sich zumindest ganz einfach an und ist es auch von der Vorgehensweise, wenn wir Folgendes beachten und tun. Wir werden diese Mächte, und das kam bei dir gerade gut raus, Günther, wir werden diese Mächte nicht durch menschliche Anstrengung, durch menschliche Disziplin und durch menschliche Weisheit besiegen. Das ist einfach eine andere Ebene. Wir werden diese Angstriesen besiegen, wenn wir sie uns anschauen mit dem Heiligen Geist zusammen und den Heiligen Geist dann fragen, wir müssen sie richtig anvisieren, wie mit so einem Zielfernrohr, den Heiligen Geist dann fragen, Heiliger Geist, wie gedenkst du, diesen Riesen in meinem Leben zu Fall zu bringen, zu überwinden? Und das Problem ist oft, dass wir da eben mit menschlichen Ansätzen drangehen. Frage den Heiligen Geist nach seiner Strategie, diesen Angstriesen zu überwinden, nach seiner Lösung. Und wenn du die Strategie empfangen hast, dann setze sie um. Was war die Strategie des Heiligen Geistes in dieser David-Goliath-Geschichte? Und auch das war gut, Günther. Ein Junge, eine Steinschleuder, ein Stein und ein Herz voller Gottesfurcht. Das war seine Strategie und genau das war es, was David drauf hat. Und das ist super spannend. Der Heilige Geist wird uns eine Strategie haben mit dem, was wir drauf haben, nicht mit dem, was wir nicht drauf haben. Und das ist oft unsere Angst, uns diesen Dingen zu stellen, dass wir denken, nee, das ist mir zu groß, das schaffe ich ja nicht. David hatte es monstermäßig drauf, mit der Steinschleuder umzugehen. Der hatte genug, als Hirte hast du genug Zeit. Ja, der hat sich Steine genommen, hat auf Bäume geschossen, auf Äste geschossen. Keine Ahnung, der war der absolute Experte im. Das war keine Notlösung in dem Moment. Was soll ich machen? Oh, scheiße, der hat ja ein Schwert. Oh, das ist eine Steinschleuder. Nein, das war die Strategie des Heiligen Geistes. Und er konnte sie umsetzen, weil er es drauf hatte und weil Gott mit ihm war. Und das ist sehr, sehr spannend, das zu sehen. Alles, was du brauchst, ist eine persönliche Anleitung des Heiligen Geistes. Und die kann für dich ganz anders aussehen als für mich. Gott hat dich vorbereitet, diesem Riesen entgegenzutreten. Und das steckt schon in dir. Nur die Lüge ist, dass der Feind so übermächtig ist. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Mit dieser Gewissheit, dass der Heilige, ich weiß durchaus, auch aus eigener Erfahrung, Gott geht sanft mit uns um uns aus der Knechtschaft in die Freiheit zu führen. Wir gehen oft so hart mit uns um, wir vergewaltigen uns hier und da auch schon mal und denken, wir müssen jetzt den harten Weg. Gott geht sanft mit uns um. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Und auch was diese Dinge angeht. Und mit dieser Gewissheit können wir uns nicht nur unseren Ängsten stellen, sondern wir können sie auch überwinden. Denn es wird nicht durch Herr oder Kraft geschehen, sondern durch Gottes Geist. Und genau das wollen wir jetzt tun. Zumindest die das wollen. Möchte an dieser Stelle einladen, sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes sich seinen Ängsten zu stellen. Dabei braucht ihr keine Angst zu haben, denn es ist der Gott, der spricht, fürchte dich nicht, Jesaja 41, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und alle, die das wollen, die sich jetzt eben ihren Ängsten stellen wollen, hinstellen wollen, so wie David Goliath gegenübergetreten ist, die stehen doch bitte jetzt mal auf. Alle, die es genug haben, gequält zu werden, alle, die dieses Lied I'm no longer a slave to fear in ihrem Leben Wirklichkeit werden lassen wollen oder zumindest in dem Bereich, für den ihr jetzt aufgestanden seid. Wem es zusätzlich eine Hilfe ist, nach vorne zu kommen, herzlich gerne. Wir sind frei, ja, das ist unser Raum hier, wir sind frei, also ja, wer nach vorne kommen möchte und irgendwie damit auch noch was zum Ausdrücken, macht das einfach. Und wir machen das folgendermaßen, ich werde den Heiligen Geist jetzt einfach bitten, dass er sich hinter euch aufbaut, hinter uns aufbaut. Ich möchte euch zusprechen im Namen Jesu. Gott hat euch nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Danke, Herr. Danke, Herr, für dein zerstörerisches Werk, das du jetzt gerade hier und unter uns tust. Amen. Kannst du das Lied ein bisschen lauter spielen? Wer möchte, kann das Lied mitsingen als Bekenntnis. Aber vielleicht ist es auch noch dran, einfach ruhig zu sein und still zu sein vor Gott. Ja, vielleicht mal so weit. Hat jemand was mit dem Heiligen Geist erlebt, was er an der Stelle erzählen möchte? Jetzt gerade? Vielleicht ist es auch zu persönlich. Hat jemand einen Eindruck gehabt, den er noch weitergeben möchte? Für andere? Okay, nicht der Fall. Genau, wie gesagt, der Geist Gottes spricht immer zuerst in unserem Herzen. Nicht immer, manchmal ist es auch dann direkt in unserem Bewusstsein, aber er spricht nicht immer direkt in unser Bewusstsein hinein. Ich glaube fest daran, dass ihr empfangen habt jetzt. Und es kann sein, dass einfach jetzt in den nächsten Tagen oder wenn ihr rausgeht oder zu Hause seid, entweder wisst ihr jetzt schon was, bleibt einfach dran, bleibt mit dem Geist Gottes im Gespräch. Diese Strategie, ich glaube, dass sie losgeschickt worden ist, dass ihr die in Empfang nehmt, dass ihr dann auf einmal merkt, okay, ah ja, das könnt ihr machen. und dann umsetzen. Weil es sind Sachen, die ihr drauf habt, die ihr leisten könnt, die ihr tun könnt. In diesem Sinne, Amen.